7 Minutes Arbeitsrecht für Entscheider.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Folge von 7 Minutes, dem Podcast von Klimt Arbeitsrecht. Heute geht es um Vergütung in Kryptowährung, Diversity-Programme und Freistellungen bei Arztbesuchen. Vergütung in Kryptowährung. Vor wenigen Tagen hat der Bitcoin ein neues Allzeithoch erreicht. Als Bezahlmittel hat sich die Kryptowährung aber noch nicht großflächig durchgesetzt, erst recht nicht im Arbeitsverhältnis. Dabei kann die Kryptovergütung ein attraktives Alleinstellungsmerkmal sein im Kampf um tech-affine Talente. Wir werfen einen Blick auf Gestaltungsmöglichkeiten und Fallstricke. Nach § 107 der Gewerbeordnung muss das Arbeitsentgelt grundsätzlich in Geld ausgezahlt werden. Gemeint ist die gesetzliche Währung, also in unserem Fall der Euro. Das Bundesarbeitsgericht hat aber kürzlich klargestellt, der Arbeitgeber darf auch Zahlungen in Kryptowährung gewähren. Voraussetzung ist, dass der Wert der Kryptovergütung in einem angemessenen Verhältnis zur Arbeitsleistung steht. Außerdem muss die gewählte Vergütungsform im Interesse des Arbeitnehmers liegen. Allerdings darf der Arbeitgeber die Vergütung nicht vollständig auf Krypto umstellen. Der sogenannte unpfändbare Teil des Arbeitsentgelts muss stets in Euro ausgezahlt werden. Dieser beläuft sich, je nach Unterhaltspflichten und Gesamthöhe der Vergütung, derzeit auf ca. 1.500 Euro netto. Damit soll der Mitarbeiter seinen Lebensunterhalt bestreiten können. Unternehmen, die eine Kryptovergütung anbieten möchten, sollten insbesondere folgende drei Punkte beachten. Erstens. Erforderlich ist eine klare arbeitsvertragliche Vereinbarung. Diese sollte auch einen Mechanismus beinhalten, um das Risiko von Kursschwankungen zu minimieren. Zweitens. Der unpfändbare Teil des Gehalts muss ermittelt und weiterhin in Euro gezahlt werden. Drittens. Auch die Kryptovergütung gehört zum steuer- und sozialversicherungspflichtigen Arbeitsentgelt. Deshalb ist eine korrekte Abrechnung besonders wichtig. Anders als der Euro, der sich in den letzten Jahren stark inflationär entwickelt hat, sind populäre Kryptowährungen wie der Bitcoin langfristig deflationär. Das heißt, der Wechselkurs zum Euro steigt. Bei einem langwierigen Rechtsstreit kann ein zwischenzeitlicher Kursanstieg der Kryptowährung für den Arbeitgeber deshalb teuer werden. Ein Risiko, das man kennen sollte. Zwischen Wertebindung und Rechtsrisiko. Diversity-Programme unter Druck durch US Executive Orders. Seit Beginn der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump sorgen zwei Präsidialanordnungen für erheblichen Druck auf Unternehmen mit Aktivitäten in den USA. Maßnahmen zur Förderung von Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion, kurz DE&I, sind dort nun nicht nur unerwünscht, sondern potenziell sogar sanktionsbewehrt. Was nach US-Binnenpolitik klingt, betrifft auch deutsche Unternehmen. Ziel von Präsident Trump ist ein klarer Kurswechsel. Unternehmen dürfen keine DE&I-Programme mehr verfolgen, die über die föderalen Antidiskriminierungsgesetze hinausgehen. Bei Verstößen drohen Klagen, der Ausschluss von öffentlichen Aufträgen und Reputationsverluste. Bereits jetzt laufen Verfahren gegen Unternehmen wie Starbucks und Target. Aber nicht nur für deutsche Tochtergesellschaften US-amerikanischer Konzerne, sondern auch für Unternehmen, die einfach nur in den USA tätig sind, ergibt sich daraus ein Spannungsfeld. Einerseits verlangen deutsche und europäische Gesetze die Förderung von Diversität. Andererseits wächst der Druck der USA, DE&I-Aktivitäten einzuschränken oder umzugestalten. Beispiele wie T-Mobile US, SAP oder Rolls-Royce zeigen, viele Unternehmen fahren ihre DE&I-Ziele zurück oder nehmen regionale Differenzierungen vor. Eine einheitliche, globale Diversity-Strategie wird immer schwieriger. Unternehmen sollten jedoch keinesfalls reflexartig Programme einstellen. Stattdessen empfiehlt es sich, strukturiert vorzugehen. Und zwar so. Erstens, Risikoprüfung. Welche DE&I-Maßnahmen sind wo implementiert? Und welchen Risiken sind sie durch die US-Vorgaben ausgesetzt? Zweitens, strategische Anpassung. Länder- und rechtssystemspezifische Programme anstatt einer globalen Einheitslösung. Drittens, Kommunikation und Reporting. Prüfung der Außendarstellung und Anpassung der Berichtstiefe an rechtliche Vorgaben. Viertens, Führung und HR-Schulen. Der Umgang mit Beschwerden und internen Konflikten sollte klar geregelt sein. Fünftens, Whistleblower-Schutz beachten. Schaffen Sie klare Prozesse für interne Meldungen. Fazit: Unternehmen müssen ihren DE&I-Kurs jetzt bewusst und rechtskonform steuern. Mit Augenmaß, juristischem Sachverstand und mit einem klaren Wertekompass. Und nun noch zu einem alltäglichen Thema mit Streitpotenzial: Arzttermine während der Arbeitszeit. Muss der Arbeitgeber seine Arbeitnehmer hierfür bezahlt freistellen? Viele Arbeitnehmer gehen wie selbstverständlich davon aus. Das ist allerdings ein Irrtum. Nicht jeder Arztbesuch darf einfach so während der Arbeitszeit erfolgen. Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ist entscheidend, ob ein Arzttermin zwingend während der Arbeitszeit stattfinden muss und nicht auf einen anderen Zeitpunkt verschoben werden kann. Für Routinetermine wie Vorsorgeuntersuchungen, Kontrollbesuche oder Zahnreinigungen muss der Arbeitgeber daher nicht freistellen. Denn diese Termine kann der Mitarbeiter problemlos auch außerhalb der Arbeitszeit wahrnehmen, zum Beispiel durch Abendsprechstunden, Termine während der Mittagspause oder durch eine frühzeitige Terminplanung. Anders kann es sein bei dringenden oder medizinisch unverzichtbaren Terminen. Dazu zählen etwa Facharzttermine, wenn aufgrund nachgewiesen langer Wartezeit nicht ohne weiteres ein Termin außerhalb der Arbeitszeit gefunden werden kann. Auch akute Erkrankungen, bei denen ein sofortiger Arztbesuch notwendig ist, sind freistellungsfähig. Gut für die Praxis: Arbeitgeber dürfen eine ärztliche Bescheinigung verlangen, die bestätigt, dass der Termin aus medizinischen Gründen nicht außerhalb der Arbeitszeit möglich war, allerdings nur ohne Angabe der Diagnose. Wenn der Arbeitnehmer dieser Nachweispflicht nicht nachkommt, hat er keinen Anspruch auf seinen Lohn, denn er hat unentschuldigt keine Arbeitsleistung erbracht. Im Wiederholungsfall kommen außerdem Konsequenzen wie eine Abmahnung oder sogar eine verhaltensbedingte Kündigung in Betracht. Anderes gilt, wenn der Arbeitnehmer arbeitsunfähig erkrankt ist, dann kann er nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz einen Anspruch auf seinen Lohn haben. Und das war's mit unserer heutigen Folge von 7 Minutes. Danke fürs Zuhören. Neue aktuelle Themen aus der Welt des Arbeitsrechts gibt's dann wie immer kommenden Dienstag wieder. Bis dahin, treffen Sie die richtigen Entscheidungen.
Mehr Infos zur heutigen Folge finden Sie auf klimt.de/podcast. Und weitere Themen aus der Welt des Arbeitsrechts lesen Sie immer aktuell auf klimt.blog.